Hallo, hier ist Mirko.
Hallo, hier ist Erik.
Willkommen bei Sigma to Foxtrot. Eine kleine Sommerpause hatten wir gemacht, direkt vom warmen Wetter ins Regnerische, ins Kaltnasse. Grüße vom Niederrhein und von dir, Grüße von wo? Von?
Aus Frankfurt, Hamburg, Bratislava, Hannover und Brok in MacPom. Ja, ich war ziemlich viel unterwegs.
Du warst unterwegs, ich bin hier geblieben. Ja, jedenfalls, Freunde, wir befassen uns heute mit einer weiteren Kurzgeschichte, und zwar von Frederick Brown, die Kurzgeschichte Vorurteile. The Puppet Show im Original 1962 erschienen. Frederick Brown ist ein sehr bekannter Schriftsteller. Geboren am 29. Oktober 1906 in Cincinnati. Wenn man seiner Frau glaubt, hat Freddie Brown es gehasst zu schreiben. Er hat alles gemacht, um es zu vermeiden, diese typischen Vermeidungsdinge, die Schriftsteller machen, um bloß nicht vor dem weißen Blatt zu sitzen. Er hat seine Flöte gespielt, er hat Freunde zum Schachspielen herausgefordert, er hat mit Ming Ta, seiner Siamkatze, gespielt. Und wenn Brown mit einer Story nicht weiterkam, dann ist er einfach, hat er sich einfach in den Bus gesetzt und ist so lange durch die Gegend gefahren, bis er endlich einen Plot hatte. Und er hat wirklich alles geschrieben. Hardboiled, Mystery, Science Fiction, kleine Fantasy-Sachen, schwarzen Humor. Er hat Genregrenzen überschritten. Er hat in den Mitte 30er Jahren für Streets and Smith Detective Stories, Thrilling Detective Stories, Detective Fiction eine ganze Menge Detektivgeschichten geschrieben. Geboren in Cincinnati, wie gesagt, Sohn von S.K. Lewis Brown, der ein Journalist war, und Emma Amalia Brown, geborene Graham. Die Mutter starb schon 1920, da war er gerade 14, und tatsächlich im nächsten Jahr, sehr tragisch, als er 15 war, starb auch sein Vater. Er lebte bis 1922, als er die Highschool abgeschlossen hat, bei der Familie eines Freundes, hat sich durchgeschlagen als Büroangestellter, Gelegenheitsjobs, hat ein bisschen studiert, und schließlich 1929 heiratete er Helen Ruth Brown und zog nach Milwaukee. Aus dieser Ehe gibt es zwei Söhne. Von 1936 bis 1945 hat er als Korrektor und als Setzer gearbeitet und angefangen, seine Kurzgeschichten professioneller zu veröffentlichen. Er hat eine ganze Menge veröffentlicht. Bekannt war er auch für die Drehbücher der Alfred Hitchcock TV-Serie und seine berühmteste Geschichte zum Beispiel, die Arena oder Arena, bildet die Grundlage für eine Star Trek-Episode gleichen Namens. 1947 ließ er sich von seiner Frau scheiden und heiratet Elizabeth Chalier. Sie wechselten häufig den Wohnort, weil nämlich Frederick Brown Probleme mit Allergien und Asthma hatte. Er hat zwischendurch auch in Albuquerque gewohnt, in Arizona, um dort für seinen Sohn zu sorgen, der nämlich auch Probleme mit Allergien hatte. Für den Zweiten Weltkrieg hat er versucht, sich freiwillig zu melden, aber wegen seiner schlechten Gesundheit, haben sie ihn nicht genommen. Er hatte auch Alkoholprobleme, hat immer versucht zu schreiben, war nicht ganz so tough drauf wie Charles Bukowski und starb am 11. März 1972 in Tucson, Arizona, wo er hingezogen ist, um sich zu erholen von den Allergien und weil das Klima dort für ihn besser gewesen ist. Frederick Brown, es wird gesagt, dass er eine der kürzesten Science-Fiction-Geschichten überhaupt geschrieben hat. Es ist eigentlich ein Text von Thomas Bailey Aldrich, den er so verkürzt hat, dass diese Science-Fiction-Geschichte aus zwei Sätzen besteht. Der letzte Mann auf Erden saß allein in einem Zimmer, da klopfte es an der Tür. Ja, eine von den kürzesten Science-Fiction-Geschichten aller Zeiten. Erik, Vorurteile, Puppet Play heißt es, glaube ich, im Original, hast du ausgesucht. Erzähl mal was darüber.
Ja, Puppet Show war, glaube ich, der korrekte Titel. Ja. Genau, 1962 im Playboy übrigens erschienen. Kurzer inhaltlicher Abriss. Die Geschichte spielt zu einem unbestimmten Zeitpunkt der 60er Jahre in dem winzigen 41-Einwohner-Dorf Cherry Bell in Arizona. Ja, das Brown, ja, anscheinend, also ein Bundesstaat, den Brown kannte, nahe der mexikanischen Grenze. Es liegt in der Wüste und es herrschen 40 Grad im Schatten. Eines Tages kommt ein merkwürdiger Besucher nach Cherryville, beziehungsweise eine Gruppe von Besuchern. Zum einen ein alter Goldgräber mit einem Esel und zum anderen ein Außerirdischer, der auf diesem Esel reitet. Er heißt Garvain, ist 2 Meter groß, spindeldürr und sieht ziemlich furchterregend aus. Nämlich so, als habe man ihm die Haut abgezogen und dann sozusagen umgekehrt in diese Haut sozusagen wieder raufgetan. Außerdem hat er hellblaue Haare, Zähne und Augen. Der Schankwirt von Cherryville sieht die kleine Gruppe als erstes in der Stadt ankommen, beziehungsweise noch kurz vor der Grenze der Stadt, und spricht mit ihnen. Garvain erklärt, ein außerirdischer Gesandter mit unbeschränkten Vollmachten zu sein. Nebenbei erfahren wir auch, dass die glühenden Temperaturen in Cherryville für ihn wie ein lauer Frühlingsabend auf seinem Planeten seien und dass dieser Planet auch eine geringere Schwerkraft als die Erde besitzt. Weshalb es Garvain schwerfällt, zu stehen und lieber auf dem Boden sitzt. Garvain bittet, mit den Vorgesetzten des Schankwirtes zu sprechen. Der telefoniert und kurz darauf treffen diverse Militäroffiziere ein. Ein Tomat-Gerät wird geholt, man wartet auf das Eintreffen weiterer hochrangiger Offiziere. Schließlich beginnt also das Gespräch und Garvain eröffnet den Menschen vor sich, dass er als Gesandter der Galaktischen Union gekommen sei. Eine Vereinigung aller aufgeklärten Zivilisationen in der Milchstraße, welche die Menschheit seit längerem beobachtet. Garvain bietet den Menschen an, Mitglied dieser Union zu werden. Dann würden die Menschen zuerst eine Einführung in Sozialwissenschaft bekommen, um sich nicht weiter zu bekämpfen und umzubringen. Anschließend würden sie in die Geheimnisse der Raumfahrt und anderer technischer Fortschritte eingeweiht. Es gibt jedoch eine Bedingung. Die anwesenden Menschen müssen sich 2 Tests unterziehen, sozusagen stellvertretend für den Rest der Menschheit. Um Mitglied der Galaktischen Union zu sein, müssen die Mitglieder nämlich ihre Xenophobie, also die Angst und den Hass auf Fremde, überwinden. Garvain sagt, dass der erste Test bereits läuft, während dieses Gespräch gerade vonstatten geht, und dass die Menschen ihn auch bestanden hätten, da sie auf ihn, also auf Garvain, der wahrlich fremdartig und furchterregend aussieht, mit seiner fleischigen, offenen Haut, nicht feindlich reagiert hätten. Gerade als er das gesagt hat, fällt er wortlos zu Boden. Es stellt sich heraus, er war lediglich eine Puppe, also ein Roboter. Nun stellt sich plötzlich der alte Goldschürfer als der eigentliche Gesandte der Galaktischen Union vor und erklärt, dass die Puppe nur dazu diente, die Xenophobie der Menschen zu testen. Einer der Offiziere seufzt daraufhin erleichtert und sagt, dass er froh sei, dass die Herrenrasse der Milchstraße menschlich und nicht nur menschenähnlich sei, wie Garvain. Als er fragt, worin der 2. Test besteht, fällt auch der Goldgräber plötzlich zu Boden und schließt die Augen. Auch er scheint also eine Puppe gewesen zu sein. Auf einmal beginnt jetzt der Esel zu sprechen und gibt Anweisung, dass beide Puppen, die von Garvain und des Goldgräbers, weggeräumt werden sollen. Dann fragt er, also der Esel fragt, warum es entscheidend sei, dass die Herrenrasse in der Milchstraße menschlich oder menschenähnlich sei. Und was sei überhaupt eine Herrenrasse? Ja, das ist die Geschichte Puppet Show von Frederick Brown.
So weit, so gut. Von Frederick Brown. Ja, sie hat mich etwas ratlos zurückgelassen, muss ich gestehen. Klar, der Plot darauf, das sind solche O'Henry-Plots, ein Turn und Twist am Ende, wo er dann plötzlich vor vollendeten Tatsachen steht und sagt, was ist eigentlich eine Herrenrasse? Das heißt also, die Aliens kennen es gar nicht. Sie kennen keine überlegene Rasse. Es ist ihnen ein völlig unbekanntes Konzept. Interessanterweise die ganze Zeit fragt man sich, der Außerirdische, also Garvain, spricht äußerst höflich zu den Menschen. Er bittet um Kaffee und entschuldigt sich dafür, dass er nicht richtig stehen kann. Er sagt, ich bin ein Gesandter mit uneingeschränkten Vollmachten. Er erklärt sehr höflich seinen Auftrag. Na, fragt man sich natürlich, verdammt, wie hat er eigentlich geschafft, die Sprache zu sprechen? Das ist immer eine Sache, über die ich nachdenke, wenn ich Science Fiction lese. Erik, du und ich, wir haben ja The Story of Your Life besprochen von Ted Chiang. Ich habe jetzt neulich den Film Arrival gesehen, den ich gar nicht mal schlecht fand. Also ich hatte Schlimmes befürchtet, aber er hat mir ganz gut gefallen.
Ich fand den auch gut.
Und da wird, also ich fand doch sehr gelungen. Ich hatte ein bisschen Angst, dass das so reißerisch gemacht wird. Ich muss sagen, dass der Trailer mich nicht wirklich begeistert hat. Aber sei es drum. Ich finde es schön, dass diese Geschichte verfilmt worden ist. Ich hoffe, dass mehr Leute auf die Stories von Ted Chiang aufmerksam gemacht werden. Aber wir kommen vom Thema ab. Es geht ja in dieser Story, auch in anderen wie Delaneys Babel 17 und Silverbergs Zeit der Wandlungen, um Sprache. Das ist hier nicht der Hauptaspekt der Geschichte, aber er erklärt, warum er die Sprache der Menschen so fließend sprechen kann, weil er nur für diesen Zweck dafür ausgebildet worden ist. Keine Telepathie, kein Babelfisch, kein Translator. Nein, er wurde ausgebildet darin, was ich natürlich auch sehr interessant finde.
Okay, das finde ich wiederum interessant, dass dieser Aspekt, dass der dir da so aufgefallen ist, weil das habe ich ehrlich gesagt so mehr oder weniger überlesen. Naja, irgendwie diese Sprache gelernt haben. Also.
Ja, aber mich interessiert das immer, weil es so völlig selbstverständlich
natürlich.
In vielen Science-Fiction-Geschichten, nicht in allen. Und wenn es in zwei Sätzen abgehandelt wird, okay, dann kann ich das akzeptieren. Aber das ist ja, ich sag ja, das ist nur ein Teilaspekt dieser Sache. Gawain möchte nicht zum obersten Boss geführt werden. Er sagt das schon fast satirisch. Die Redewendung "Take me to your leader". Ich verlange das nicht, denn ich muss hier bleiben. Ich verlange, dass sie den nächsten Vorgesetzten, so wie du es gesagt hast, herbeizitieren. Das wiederum finde ich auch interessant. Er landet an einem völlig verlassenen Ort, wo es gerade mal 41 oder 42 Personen gibt, die dort wohnen. Und in diesem Nichts, ja, in Arizona, in Cherrybell, verhandelt er quasi das intergalaktische Schicksal der Menschheit.
Genau.
Auch das wieder eine sehr schöne satirische Wendung.
Ja, also was eben für mich jetzt auch der Aspekt ist, den ich jetzt am interessantesten an dem Ganzen fand, ist, es handelt sich, wie übrigens auch bei Arrival, um eine Erstkontaktgeschichte. Mhm. Also ein beliebtes Sujet der Science Fiction, Außerirdische kommen erstmals auf die Erde und machen irgendwie eröffnen da irgendetwas oder irgendwie versucht man sich zu verständigen. Es gibt Missverständnisse, wie auch hier. Dass in der Geschichte schon erwähnt wird, ja, Gawain sagt ja, es gibt bei euch die Redewendung "Take me to your leader". Das zeigt einem doch schon, dass diese Erstkontaktgeschichten schon damals ein unfassbares Klischee gewesen sein müssen. Und dementsprechend ist das natürlich eine komplette Satire auf diese Geschichten. Ich glaube auch, was ich nämlich merkwürdig fand, ich habe diese Geschichte vor einer Weile nicht nur nochmal gelesen, sondern tatsächlich sogar so einigen Freunden vorgelesen. Und dabei ist mir aufgefallen, dass diese Beschreibung, welche Soldaten und Offiziere jetzt herkommen, wer was mitbringt, wer was da macht, dass das unglaublich ausschweifend ist. Und ich habe mich gewundert, warum ist denn das so? Aber ich glaube, das liegt eben genau daran, dass das vermutlich so eine Parodie auf andere Erstkontaktgeschichten ist, in denen eben wirklich so viel Militärbrimborium geschildert wird. Und was natürlich umso absurder wirkt, als dass es eben in diesem winzigen Kaff dass da plötzlich so ein Militärprotokoll herrscht. Also, genau ist es absurd, dass eine winzige Gruppe von, nicht nur einfach eine winzige Gruppe von Menschen, sondern eben eine winzige Gruppe von Militärs, ein wichtiger Unterschied, hier über das Wohl und Wehe der Menschheit entscheiden soll. Aber dann habe ich...
Ja, das tun sie ja nicht wirklich.
Ja.
Sie entscheiden ja nicht.
Nee, das nicht. Aber trotzdem, also du weißt, was ich sagen will. Dass sie sozusagen da plötzlich in so einer
es hängt von ihnen
in so
ab.
Einer genau in so einer Lage sind. Dann dachte ich mir, faktisch ist das ja in der Realität oft gar nicht so anders. Wenn jetzt im Krieg irgendwie, es sind auch nur sehr wenige Menschen und zwar Militärs, die über den Einsatz von Atombomben zum Beispiel entscheiden. Das ist so ein Gedanke, der mir dabei gekommen ist.
Wobei diese Militärs natürlich wesentlich höherrangig sind.
Ja, natürlich.
Als die hier beschrieben. Aber wo du sagtest, eine Parallele zu Arrival bzw. Story of Your Life, habe ich noch eine gefunden. Da stehen bei mir drei Ausrufezeichen dran.
Okay.
Denn Gawain beschreibt die Milchstraße völlig selbstverständlich als eine zu großen Teilen bewohnte Galaxie. Ja, also dass es da viele verschiedene Völker gibt. Das ist auch sehr wichtig, dass er das erwähnt. Man überliest das beim ersten Lesen. Das ist so eine Geschichte, wie man sie sich in der Science-Fiction der goldenen Ära vorgestellt hat. Es gibt viele Völker. Ja, er ist ja auch Perry Rhodan zum Beispiel lebt davon, viele Völker, Star Wars lebt von vielen Völkern und viele andere Geschichten auch. Aber er sagt das so nonchalant, als sei es selbstverständlich. Und dann kommt er dazu, dass diese Völker ja eigentlich gar kein herrschendes Volk sind, also kein herrschendes Volk haben, sondern ein Bund untereinander sind. Von denen ironischerweise derjenige, der als erstes Gawains Gestalt hatte, dieser 2-Meter-Riese da, von einem Volk stammt, das zwar diesem Galaktischen Bund angehört, aber Angst vor dem Weltraum hat.
Ja.
Ne? Wieder so eine ironische Wendung. Und dann die Parallele, die ich meine, ist, es wird gefragt, und wenn wir nicht eingeladen werden, also zu dieser galaktischen Föderation, oder wenn wir uns weigern, da sagt Gawain, dann geschieht nichts, sie bleiben sich selbst überlassen. Das finde ich brillant, denn bei Arrival ist es ja fast gar nicht anders.
Ja, ja, also das ist ja noch
das Geschenk der Sprache. Ja, das Geschenk der Kommunikation, das Geschenk einer völlig anderen Kommunikation an und nicht nur der Sprache, sondern einer völlig anderen Sichtweise auf die Galaxis, weil ja auch bei Ted Chiang im Nebensatz erwähnt wird, dass es mehrere Völker, mehrere Rassen in der Milchstraße gibt. Das erfahren die Erdlinge, wir erfahren das so nebenbei, genauso wie hier. Und wir würden einfach mit der Tatsache zurückgelassen werden. Gawain, das muss man auch noch sagen, verlangt, dass das Tonbandgerät, was du gerade erwähnt hast, angeschleppt wird und dieses Gespräch Wort für Wort, unzensiert und vollständig an alle Zeitungen geschickt wird, sodass jeder nachlesen kann, worum es eigentlich geht. So, und dann sagt er, ja, liebe Menschen, wenn ihr euch als nicht würdig erweist, wenn ihr die beiden Tests verhaut, dann kommt ihr nicht in diese galaktische Föderation. Dann werdet ihr erstmal ein paar Jahrhunderte alleine gelassen und dann könnt ihr gucken. Entweder bringt ihr euch alle gegenseitig um.
Wir schauen oder dann nochmal.
Wir schauen dann nochmal vorbei. So, das heißt, würden die Menschen es nicht schaffen, dann sind sie mit der weltweiten Gewissheit zurückgelassen, dass sie überhaupt nicht alleine sind. Den Punkt kann man schon mal abhaken. Ja. Und sie müssten sich entweder zusammenreißen oder werden wahnsinnig aus dem einfachen Grund, sie wissen es und die haben die dann zurückgelassen. Das finde ich auch bemerkenswert satirisch.
Ja. Ich muss da kurz mal abschweifen. Ich habe, das ist schon sehr lange her, aber ich bin ja freier Journalist. Ich habe auch unter anderem für den Eulenspiegel schreibe ich, also Satire-Magazin. Und da habe ich mal vor Jahren auch so eine kleine Science-Fiction-Parodie geschrieben, beziehungsweise ich habe so einzelne Ereignisse so in der Zukunft beschrieben, was so alles passieren könnte. Und da war auch eine meiner Ideen, ja, also eine, so der Klassiker, ne, so eine außerirdische Zivilisation hat sozusagen die Menschheit hier auf der Erde gezüchtet quasi, hat also hier irgendwie den Samen dafür gelegt. So, und so seit der Steinzeit haben sie jetzt in Ruhe gelassen und jetzt wollen sie mal wieder, jetzt gucken sie halt vorbei, wie sich so entwickelt hat. Nur dummerweise, so ein Jahr bevor diesem Besuch der Außerirdischen, gab es den Dritten Weltkrieg und die Menschen haben sozusagen, sind in etwa auf dem Stand, der noch herrschte, als vor ein paar tausend Jahren die Außerirdischen sie zum letzten Mal vorbeigeschaut haben. Dementsprechend wenden sie sich enttäuschend ab und versuchen es woanders nochmal neu.
Ja, also genau so ist es. Gibt ja eine ähnliche Geschichte.
Und so ähnlich ist das ja hier auch.
Ja.
Ja,
nee, genau. Ja, Theodore Sturgeon, 1000 Schiffe am Himmel. Mhm. Ne? Wo dann die Geräte anfangen zu arbeiten und dann jedes Mal ein Bericht geschrieben wird, wenn die Menschen ein bestimmtes Stadium erreicht haben. Und ich finde Erstkontaktgeschichten spannend, Aspekt der Sprache, aber als ehemaliger Sprachwissenschaftler ist das einfach so, dass ich mich das immer schon gefragt habe, wie kann das funktionieren. Aber eben hier die satirischen Wendungen, die dabei sind. Das gefällt mir, weil man bei der Science Fiction, wenn man Satire schreibt, sehr viel falsch machen kann. Aber beim ersten Lesen wird es einem gar nicht so wirklich klar, wie satirisch das hier ist. Und dann kommen diese ganzen Punkte. Der kleine Ort, dann worüber wir auch noch sprechen müssen. Erst war es der Alien, der wie ein Alien aussieht. Dann der Mensch, der wie ein Mensch aussieht. Und zum Schluss schließlich der Esel.
Ja.
Der Esel, der fragt den Menschen, was ist eigentlich eine Herrenrasse?
Ja, das ist
auch sehr brillant.
Ja, das ist ein wunderschönes Bild, finde ich, wie der Esel so zum Schluss so seinen Kopf zwischen die Militär steckt, ja, und so diese Frage stellt und eigentlich klar ist. So. Ja, ja.
Also, und Date Grant, der Goldschürfer, also dieser, ja, der Mensch, der ist ja auch nochmal verkleidet. Das ist ja gar kein grauhaariger alter, ja, Goldschürfer, sondern in einem Bart und Perücke ab und hat Schminke und entpuppt sich zuletzt als netter junger Mann. Das ist direktes Zitat aus dem, ja, genau, aus der Geschichte. Und ne, also der mehrfache Filter, mhm, Alien, alter Mann, junger Mann, Esel. Großartig. Ja. Ich weiß nicht, ob sich das steigert oder runtergeht.
Also es gibt ja, aber stimmt, was du sagst, mir ist das jetzt auch erst, als wir angefangen haben, drüber zu reden, offenbar geworden, wie viele Punkte da eigentlich schon wieder drinstecken. Da gibt es so eine schöne Stelle. Ne, es ist 1962, es ist Kalter Krieg, es ist wirklich, es ist auch so eine... Also das kommt, ja, zwar jetzt hier in der Geschichte nicht vor, so the red are under my bed, so diese Paranoia in den USA, ja, aber trotzdem so diese Militärs und diese militärische Konfrontation. Und dann gibt es diese eine, ja, Stelle in der Geschichte, wo Gervain sagt halt, ne, naja, wir haben bedeutende technische Kenntnisse, die wir euch mitteilen können. Wir können euch jetzt noch nicht sagen, welche das sind, dafür seid ihr noch nicht ganz bereit. Und dann sagt so einer von den Militärs so ungläubig, ironisch, naja, das müssen aber bedeutende technische Kenntnisse sein, wenn es sich dabei, genau, und Gervain sagt, es handelt sich dabei übrigens nicht um Waffen. Und das kann der Militär gar nicht glauben, dass, ja, das irgendwie was Bedeutendes sein könnte, weil es geht sozusagen natürlich darum, er spielt auf die Sowjetunion an. Und was sollen denn das für technische Kenntnisse sein, die uns einen könnten? So, wir können das doch höchstens entscheiden hier durch Waffengewalt.
Ja, ich finde auch lustig, wie er das beschreibt. Das ist so, er schreibt ebenso auch alle Überlegungen und Entscheidungen ihrer Regierung und die anderen Regierungen. Wir können nicht einseitig bindend für die ganze Welt entscheiden. Dann der Außerirdische, ihre Regierung wurde als Ausgangspunkt gewählt.
Ja, das ist auch so, das ist auch ein schöner Punkt. So,
auch immer, ja, und dann zwei Absätze landen, weiter, ne?
Die Außerirdischen landen zufälligerweise immer in den USA, man weiß auch nicht wieso.
Ja. Keine Ahnung. Ich bin noch nie in Russland gewesen, ich weiß nicht, ob es ungastlich ist, aber vielleicht haben sie Angst, dass die Russen einfach anders reagieren.
Ja.
Ja, es ist so, ne? Es ist so. Also gut, Science Fiction ist ein amerikanisches Kind, kann man sagen. Und sie landen immer in den USA. Sehr merkwürdig. Ja. Finde ich auch sehr, sehr monothematisch.
Ja.
Aber gut.
Aber gut.
Dafür,
vielleicht.
Ja, dafür ist es bei Arrival wieder anders.
Ja, ja, das stimmt. Das ist demokratischer. Aber genau, was ich noch sagen wollte, ist, also auch ich bin ein großer Fan von Erstkontaktgeschichten, weil einfach dieser Gedanke einfach unglaublich faszinierend ist, wie so etwas vonstatten gehen kann. Das wird eben, also wir reden hier irgendwie ein bisschen zu viel über Arrival, finde ich, aber es stimmt so, in der Geschichte wird es so mit am besten eigentlich durchgesprochen. Es gibt noch eine andere, ne, hier Contact, was auch verfilmt worden war mal von Carl Sagan ursprünglich.
Von Carl Sagan, ja.
Genau, wo auch ziemlich durchdekliniert wird, was es so für Situationen geben kann, wie sich das entwickeln kann mit so einem Erstkontakt. Und ich habe mir öfters mal überlegt, so wie kann man sich eigentlich darauf vorbereiten? Eigentlich ja gar nicht. Aber gar nicht. Im Prinzip ja doch, weil es in der Geschichte der Menschheit immer wieder ähnliche Situationen gegeben hat. Nämlich speziell, wenn europäische Kolonialmächte in Amerika, in Nord- und Südamerika oder in Australien oder in der Karibik sozusagen angelandet sind. Hm. Und ich würde mich ehrlich gesagt, ich habe mal schon mal irgendwann mal darüber recherchiert und so und versucht da was zu finden, aber das würde mich sehr interessieren, ob es, sag ich mal, darüber Studien gibt, über wie gehen eigentlich Erstkontakte vonstatten, historisch gesehen, was kann man da auswerten?
Es gibt Protokolle, vor allen Dingen in den USA, Protokolle darüber, was zu tun ist, wenn ein Erstkontakt stattfindet.
Hm.
Die gibt es. Wie es jetzt woanders ist, kann ich nicht sagen. Die National Geographic Sendergruppe macht da ja ständig irgendwelche Dokus drüber. Natürlich gibt es Protokolle dazu, Verhaltensmaßregeln, die auch immer wieder angepasst werden. Es gibt ja auch eine Studie, was passieren würde, wenn es eine Zombie-Apokalypse gibt.
Ja.
Auch das ist gemacht worden. Das ist real. Also es ist keine Satire oder so, sondern tatsächlich hat man darüber geforscht. Und naja, wie es vonstatten geht, hast du quasi schon fast selbst beantwortet. Eine außerirdische Intelligenz, eine außerirdische Rasse, die in der Lage ist, interstellare Reisen zu machen, ist uns so unfassbar überlegen. So, das kann man überhaupt nicht ausdrücken, wie überlegen die uns ist, dass es dann wahrscheinlich so ausgeht wie Cortez, wenn er in Südamerika landet. Wir wissen, wo das hingeführt hat.
Ja.
Ja. Das ging immer schlecht für die Eingeborenen aus. Immer.
Ja. Definitiv.
So. Und dann, da ist die Frage bei Frederick Brown, was ist eine Herrenrasse? So, jetzt sehen wir die spanische Armada oder wir sehen die spanischen Forscher in Südamerika landen. Wir sehen Engländer in Australien landen und so weiter. Ja. Und die benehmen sich als Herrenrasse. Also sie kommen mit diesem Auftreten. Das ist kein Zweifel. Sie kommen mit diesem Auftreten einer überlegenen Rasse, die dem Primitiven da so richtig einheizt. Und hier ist es genau andersrum. Hier kommt eine definitiv überlegene Rasse, die uns Menschen sowas von überlegen ist und fragt erstmal, also kehrt das Verhältnis um und fragt, was ist eigentlich eine Herrenrasse? Jedenfalls kann man es so lesen, dass die überhaupt nicht dieses Konzept kennen.
Mhm.
Man kann aber auch rein interpretieren, dass derjenige wissen will, der Außerirdische wissen will, versteht ihr überhaupt, was eine Herrenrasse ist? Wir sind die Herrenrasse, könnte man rein interpretieren.
Das ist für mich.
Aber ich glaube.
Ja, also das ist halt so, da wird an ganz vielen Punkten, ne, werden wir, wird uns sozusagen, wird menschlichen Verhalten oder menschlichen Gesellschaften der Spiegel vorgehalten, was ja eine der wesentlichen Funktionen, finde ich, auch von Science Fiction ist, eben gerade diesen Twist, diese Möglichkeit dieser fiktionalen, fantastischen Szenarien zu nutzen, um eben so vermeintlich normale und ja schon immer althergebrachte Denk- und Handlungsweisen mal zu hinterfragen. Und es gibt sogar interessanterweise eine Aktionsform aus der Kommunikationsguerilla, die sich nennt Mars TV. Das habe ich mal gesehen, das ist eine Möglichkeit sozusagen, also Kommunikationsguerilla, wo es darum geht, so politische Demonstrationen, wie kann man das eigentlich irgendwie interessanter machen, als so eine Large-Demo immer zu machen. Und Mars TV ist so, da stellt sich einer hin, hat eine Art aus Pappe oder woraus auch immer, so eine Art Fernsehbildschirm, der aber ausgeschnitten ist. Und dann kommt ein Moderator mit silbernen Antennen und irgendwie wie ein Außerirdischer halt angezogen und fragt dann auf eine Demo zum Beispiel einen Polizisten, vor ihm wird dann halt dieser Bildschirm aufgespannt, dahinter, das muss natürlich dann auch gefilmt werden, sonst ist es nicht ganz so interessant. Und dieser außerirdische Moderator fragt dann zum Beispiel einen Polizisten, hallo, ich komme vom Mars, können Sie mir mal erklären, was passiert denn hier eigentlich so, warum laufen denn diese Menschen hier lang, warum haben sie eigentlich Schlagstöcke, was macht denn das eigentlich alles für Sinn? Also einfach diese Science-Fiction, diese außerirdischen Perspektive zu nutzen, um vermeintlich selbstverständliche Dinge auf einmal wie ein Kind zu hinterfragen. Und das ist halt eine großartige Funktion von Science Fiction, die man auch hier in dieser Geschichte eben an mehreren Stellen sehr gut sehen kann.
Ja, wobei die Science Fiction Elemente so schon so leichte Klischees sind, also ein Außerirdischer, ein Roboter,
ja, und da ist echt alles drin.
Ein Raumschiff. Aber das ist ja nur so ein bisschen, das ist aus der Requisitenkiste geholt. Das bildet einfach nur den Rahmen, um eine wirklich wesentliche Frage zu stellen, die satirische Übertreibung bis hin quasi schon zum Fabelhaften, ja, dass der Esel die letzte Instanz ist und die Menschen fragt, was soll dieses Konzept Herrenrasse eigentlich bedeuten? Ja, es ist mir offensichtlich ganz fremd. Und ausgerechnet der Esel, der dumme Esel, der fragt. Ja, und der führt die Menschen vor.
Das hat wirklich was sehr Poetisches. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Sowas Fabelhaftes, ja.
Ja, hat was von einer
Fabel. Wie gesagt, das ist ein wirklich hübsches, ein wirklich schönes Bild zum Schluss, wie der Esel so zwischen die Militärs tritt. Ja, das ist, also ja. Ich habe die Geschichte, damals, als ich sie zum ersten Mal gelesen habe, ist auch schon ein paar Jahre her, eigentlich sofort gemocht. Ich mag generell so Geschichten mit so einem Twist, mit so einem, auch natürlich mit so einer schwarzhumorigen Pointe, wie hier. Also ähnlich wie Roald Dahl, das macht so, hier ist das auch so ein bisschen so ähnlich. Es nimmt also ein doch etwas böses Ende. Deshalb war ich auch ein bisschen überrascht, als du vorhin zu Anfang sagtest, du bist etwas ratlos über die Geschichte. Das habe ich nicht ganz verstanden.
Als ich sie das erste Mal gelesen habe, war ich tatsächlich völlig ratlos und über mir überlegt. Am Ende ist es dann der Außerirdische, der die Menschen bereits testet. Und dieser Twist am Ende, da habe ich mir zuerst gedacht, tata, ist ja großartig. Wahnsinn. Aber nach dem Motto, wahnsinnig, ich muss gähnen. Aber dann denkt man drüber nach, dann liest man sie zum zweiten Mal. Und dann kommt der Punkt, wenn man das alles rausdekantiert und dann sagt, wow, erstens, es wird kurz erklärt, die Milchstraße ist bewohnt und die Menschen werden zurückgelassen, wenn sie sich nicht als würdig erweisen. Zweitens, wie machten wir das mit der Sprache? Hervorragend. Was auch wichtig ist, was wir noch gar nicht gesagt haben, dass diese Milchstraßenvölker, dieser Völkerbund will ich falsch sagen, das ist ja furchtbar, natürlich nicht der Völkerbund, sondern sagen wir mal Föderation, um es bei einem Namen zu nennen, dass die schon lange Beobachter unter uns haben, was ja ebenfalls ein gängiges Klischee aufgreift. Außerirdische sind unter uns. Roswell ist ja schon lange gewesen. UFO-Sichtungen und dergleichen, das passt, das spielt ja auch noch mit hinein. Kalter Krieg spielt hier mit hinein. Dann erweisen wir uns als würdig, ja oder nein. Warum ausgerechnet die USA? Galaktische Union heißt es übrigens.
Ja.
Eine ganz mächtige galaktische Union, aufgeklärte Zivilisation der Milchstraße. Und die Menschen wurden auserwählt. Es gibt Beobachter, die Berichte schreiben, was ja auch interessant ist. McCarthy-Ära. Hm. Ja? Also es gibt überall Doppelagenten und Dreifachagenten und so weiter. Wir können es nur an diesem kleinen Ort mit irgendwelchen unteren Chargen, die vom Militär ausgesandt werden, uns so verhauen, ja, dass wir für zwar wissen, okay, es gibt Außerirdische, die sind wesentlich intelligenter und wir hatten die Möglichkeit, an dieser Technologie zu partizipieren, ein Teil dieses Bundes, dieser galaktischen Union zu werden und wir haben es versaut. So, und das sind die Punkte, die kommen erst nach und nach, wenn man drüber nachdenkt, dass diese Geschichte eigentlich nicht so einfach und geradlinig funktioniert mit diesem Twist am Ende, der ja beim ersten Lesen wirklich etwas, das ist ja toll, herauskommt, etwas flach. Aber wie es sich dahin entwickelt, das macht die Sache erst richtig interessant.
Hm. Ja, also, und ich mag Brown, weil er ist, finde ich, so ein bisschen, ich habe oft das Gefühl, ich lese Robert Sheckley. Ich weiß nicht. Ich habe ein Sammelband, er ist natürlich auch, wie all diese Autoren hoffnungslos vergriffen, aber man kriegt noch antiquarisch, ist mal bei Diogenes ein Band rausgekommen, der hieß Gesammelte Schauer- und Science-Fiction-Geschichten. Relativ dick, das sind mehrere hundert Seiten. Das ist, glaube ich, so die dickste Publikation, die man auf Deutsch von Brown kriegt. Und du hattest am Anfang gesagt, dass er eigentlich sehr bekannt ist. Dem wollte ich aber gleich widersprechen, denn für den englischsprachigen oder amerikanischen Raum mag das zutreffen. Hier ist er hingegen also noch unbekannter als Sheckley, würde ich sagen. Obwohl er tatsächlich ähnliche Qualitäten besitzt und gerade dieses, was du ja auch genannt hast, ne, die kürzeste Science-Fiction oder manche sagen auch die kürzeste Horrorgeschichte, diese Genres, die vermischen sich auch in dem Sammelband hier immer wieder, dass er dieses Talent hat, wirklich kürzest Geschichten zu schreiben, die zum Teil nur eine halbe Seite lang sind, aber hervorragende, wunderbare Pointen haben. Also das ist, ich kann Brown wirklich nur allen auch so Ideen-Science-Fiction interessieren, ja, und natürlich allen, die an satirischer und humoriger Science-Fiction interessiert sind, ans Herz legen. Mhm. Gerade letzteres ist ja, wie wir wissen, eine sehr schwierige Disziplin, die nur wenige beherrschen. Und Brown gehört dazu.
mehr. Ja, manche Geschichten von dem so kurz und so, dass man sie nicht vergisst. Da hat er, musste er bestimmt lange Bus fahren, für, um auf den Plot zu kommen. Wer weiß. Also, oder lange Flöte spielen, um es zu vermeiden.
Flöte spielen.
Und das finde ich, ja, das für Flötespieler und Schachspieler und so weiter. Aber das finde ich halt gerade sehr sympathisch, dass er auch einer von den Schriftstellern ist, die mit dem Schreiben kämpfen. Hm. Ja, das gefällt mir, wenn man da diese Züge hat, dass man eigentlich doch recht genial schreibt, aber es nicht hinkriegt und dass das Schreiben ein Kampf ist. Hm. Ja, das finde ich, macht ihn sehr sympathisch. Der arme Kerl hat ja gelitten an seinen Allergien und ausgerechnet in Arizona, also ist sehr warm dort und Arizona kennen die meisten von Breaking Bad zum Beispiel. Hm. Es ist ja sehr, sehr trocken. Ja, und dann auch da im Nirgendwo in einer sehr unwirklichen Gegend Außerirdische landen zu lassen, ist hervorragend. Hm. Ja, oder auch Arena, diese Story kennen die meisten. Das ist, wie ich denke, die bekannteste Geschichte von Frederick Brown,
ja,
wie er das Problem löst.
Die ist auch echt super. Also, die ist einfach echt spannend geschrieben, eine seiner längeren Geschichten. Die ist übrigens auch in diesem Sammelband mit drin von Diogenes. Ja, und eigentlich finde ich die fast alle ziemlich gut. Also die kann man alle lesen und hat Spaß dabei.
Man hat eine Menge Spaß dabei und man lernt was. Immer zweimal lesen, dann kommt man auch drauf. Okay, Erik, letzte Worte zu Frederick Browns Vorurteile.
Ja, einfach wieder eine richtig schöne Science-Fiction-Geschichte, an der finde ich vieles stimmt, was an Science-Fiction irgendwie drin und dran sein muss. Und damit natürlich die schon von mir ausgesprochene Empfehlung, lest mal Brown, man entdeckt ihn immer wieder mal in so, auch in Anthologien, und er hat wirklich viele gute und schöne Sachen geschrieben.
Die Geschichte gibt es online zu lesen, mal googeln, ich denke, wir packen noch einen Link in die Shownotes, im englischen Original, wenn ihr eingebt Puppet Show, Frederick Brown, dann müsste bei Speculative Fiction Online, glaube ich, aber es kommt auf jeden Fall raus, wenn ihr googelt, dann könnt ihr die Geschichte im englischen Original lesen, dort ist sie frei verfügbar und ja, lohnenswert in jedem Fall. Ja, mir fällt nichts weiter ein, als mich zu bedanken fürs Zuhören und achtet darauf, wenn ihr in einer verlassenen Gegend seid, was für Leute dort auftauchen. Es könnten Außerirdische sein, die uns gerade testen. Wenn ihr einen sprechenden Esel findet, ist es nicht der Esel von Shrek oder vielleicht ist der Esel von Shrek ja auch ein Außerirdischer, der uns testen will. Wer weiß das schon. Ich jedenfalls bedanke mich auch bei dir, Erik. Vielen Dank. War wieder eine schöne Episode. Und ich sage, lebt lang und in Frieden und achtet auf die Außerirdischen. Bis dann.
Watch the sky. Okay, ciao.